Wie geht's?
Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten der Transformation. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur- und Medienmanagement, KMM, an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. Wir sind auch systemrelevant. Mit diesem Ruf haben viele Kulturorganisationen in den ersten Corona-Lockdowns darauf hinweisen wollen, dass etwas fehlt, wenn Museen, Theater, Konzerthäuser und Clubs geschlossen bleiben müssen. Doch Relevanz kann man nicht für sich selbst behaupten, relevant ist man immer nur für jemanden. Mit der Frage, für wie relevant Kulturorganisationen in Deutschland von der Bevölkerung gehalten werden, beschäftigt sich aktuell bereits zum zweiten Mal der Relevanzmonitor Kultur der Lismon-Stiftung, die mit rund 3.500 Befragten wohl größte repräsentative Studie dieser Art für den deutschsprachigen Raum. Über diese Studie, ihre Ergebnisse und Hintergründe möchte ich heute im Podcast sprechen. Mein Gast dafür ist Dorothea Gregor, die für die Studie seit der ersten Idee bei der Lismon-Stiftung verantwortlich ist. Dorothea Gregor begann ihre berufliche Laufbahn als Mezzosopranistin und lehrte parallel an den Universitäten Nürnberg, Erlangen und Erfurt. Von 2015 bis 2022 war sie im Bereich Kulturförderung der Bertelsmann Stiftung tätig, bevor sie in das Lismon Center als Ausgründung dieser Stiftung wechselte, aus dem dann Anfang 2024 die Lismon Stiftung hervorging. Dort ist Dorothea für Projekte mit den Schwerpunkten Förderung, Kulturpolitik und Kooperation verantwortlich, darunter dem international bekannten Opernnachwuchsprojekt Neue Stimmen und eben dem Relevanzmonitor Kultur. Wer mehr über Dorothea Gregors Werdegang wissen möchte, der findet wie immer biografische Angaben sowie natürlich auch einen Link auf den kostenfrei zugänglichen Relevanzmonitor in den Shownotes dieser Folge und auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Und wir steigen jetzt direkt ein ins Gespräch. Ich bin per Zoom verbunden mit Doro Gregor von der Lismon Stiftung und wir haben uns verabredet, um vor allen Dingen über den Relevanzmonitor Kultur zu sprechen, den die Lismon Stiftung jetzt zum zweiten Mal in diesem Jahr vor noch gar nicht so langer Zeit veröffentlicht hat. Meine erste Frage ist aber immer die gleiche Frage, die ich allen Gästen stelle und ich freue mich sehr, mit dir sie einem neuen Gast stellen zu dürfen. Liebe Doro, wie geht's?
Hallo Martin, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir heute jetzt ein bisschen Zeit haben, über solche schönen Dinge zu sprechen. Mir geht's gut. Das ist ja eine sehr komplexe Frage, wie geht's? Es gibt so Menschen, die sagen gut genug. Das würde ich jetzt auch mal so sagen. Und es passiert ziemlich viel, oder in den letzten Wochen ist ziemlich viel passiert. Da werden wir auch gleich drüber sprechen. Und ich freue mich jetzt auch auf die Sommerpause, muss ich ehrlicherweise sagen.
Ich
bin so ein bisschen im Endspurt dazu.
Sehr gut verstehen. Das wird auch eines unserer letzten Gespräche hier von dem Podcast sein, die noch vor der Sommerpause erscheinen. Und dann, glaube ich, braucht es eine kleine Auszeit für ganz viele Menschen gerade. Das liegt sicherlich auch daran, und das wäre das Erste, worüber ich auch gerne ein bisschen sprechen möchte, dass viel los ist, auch bei euch. Du hast es gesagt. Und ich kann mir zugleich vorstellen, dass vielleicht, wenn man Lismon-Stiftung hört, für manche noch gar nicht so ganz klar ist, was das eigentlich alles umfasst, was da passiert. Du hast im Vorgespräch, das fand ich sehr nett, gesagt, es soll ja auch keine Werbeveranstaltung werden, soll es auch nicht. Aber so eine grobe Idee einfach, denn ich glaube, Bertelsmann Stiftung kennen wahrscheinlich fast alle Menschen, die sich irgendwie im kulturellen Feld bewegen, dass es da inzwischen sozusagen eine neue Struktur gibt, dass gerade die Kulturthemen, die früher bei Bertelsmann Stiftung waren, jetzt woanders gelagert sind, du das auch überblickst, weil du früher bei der Bertelsmann Stiftung warst. Vielleicht kannst du so ein bisschen einfach den Kontext geben, bevor wir über den Relevanzmonitor sprechen. Was ist eigentlich dein Job? Was macht ihr so? Was sind die Kernfelder, mit denen du dich auch beschäftigst im Rahmen von der Lismon Stiftung?
Ja, gerne. Ich versuche mal einen kurzen Überblick, eine kurze Historie der Lismon Stiftung, die es tatsächlich erst seit, oh Gott, ich glaube 2 Jahren gibt. Nee, einem. Siehst du, ich weiß es selber nicht. Wir sind entstanden aus, wie du gerade gesagt hast, den Kulturthemen der Bertelsmann Stiftung, wobei man ja sagen muss, die Bertelsmann Stiftung ist die größte europäische Stiftung, war aber noch nie so eine ausgewiesene Kulturstiftung. Also die hatte sehr viele verschiedene Themenfelder und Kultur war ein relativ kleiner, aber sehr sichtbarer Bereich auch in der Szene. Und der war im Vorstandsbereich an unsere jetzige Stifterin Liz Mohn, die ja auch die Unternehmerfamilie Mohn vertritt im Bertelsmann-Konzern, war bei ihr angebunden. Unter anderem aber eben auch andere Themen wie zum Beispiel Führungskultur oder Kompetenzzentrum für Führungskultur hieß das. Dann auch Themen mit internationalem Bezug. Und als vor ein paar Jahren, genauer gesagt vor 4 Jahren, Liz Mohn aus dem Vorstand der Bertelsmann Stiftung ausschied, so wie es die Satzung vorsah, wurde sozusagen eine Idee geboren, oder sie hat dann Teile ihrer Vorstandsarbeit aus der Bertelsmann Stiftung mitgenommen und hat gesagt, sie möchte da weiter tätig sein in diesen Feldern. Und da wurde erst eine Liz Mohn Center GmbH, eine gemeinnützige GmbH, gegründet, und die wurde dann mit einer schon bestehenden kleinen Regionalstiftung, die schon ihren Namen trug, zusammen dann zur Liz Mohn Stiftung. Also klingt jetzt ein bisschen kompliziert, aber das fand ich eigentlich, das ist eigentlich ein sehr geschickter Schachzug da, um die Aktivitäten, die ihr am Herzen liegen, auch für die Zukunft zu sichern. Ja. Und da sind unter anderem eben, wie ich es gerade gesagt hätte, die Kulturthemen, da ist vor allem also ein sehr bekanntes Projekt ist das Projekt Neue Stimmen. Das hat mit der Förderung von internationalem Opernnachwuchs zu tun, also ein sehr individuelles Projekt. Und im Kulturbereich gab es dann auch noch oder gibt es immer noch regionale und lokale Projekte der kulturellen Bildung. Und jetzt kam dann eben auch so über die Jahre hinweg, das habe ich in der Bertelsmann Stiftung schon etwas angefangen oder das hat sich schon abgezeichnet, dieser etwas kulturpolitische Bereich dazu, also mehr der Bereich der strukturellen Förderung. Und da ist unter anderem eben dieser Relevanzmonitor Kultur eins der wichtigsten Produkte von uns. Wird das so klar oder eher?
Doch, ich.
Eher noch mehr verwirrend, ja.
Also ich hoffe, es wird so klar. Ich habe das Gefühl, so die Breite der Tätigkeiten, gerade auch vom eigenen, zum Teil ja sehr langjährigen, ne, dass das Neue Stimmenprogramm ist ja ein Programm, das ja wirklich jetzt schon sagen, einen Raum Zeitraum macht, und dann aber eben auch die neueren Aktivitäten, die dazugekommen sind, glaube ich, gibt so einen ersten Eindruck. Wir können gerne dann von da aus auch nochmal gucken, also Relevanzmonitor Kultur, auch das muss man vielleicht noch manchen erklären. Ich habe das Gefühl, dass zugleich es euch gelungen ist, mit diesen 2 Auflagen, die es bisher gab, eigentlich sehr schnell eine Marke zu kreieren, auch eine breite Aufmerksamkeit im Feld. Es gibt ja immer wieder mal eine Studie hier, eine Studie da im Feld von auch Kultur, Kulturpolitik, Kulturmanagement. Mhm. Es gibt wenig, die einem regelmäßig begegnen von wirklich breiter medialer Öffentlichkeit, also auch Berichte in Tageszeitungen, Feuilletons, und die auch kollegial wahrgenommen und gesprochen werden, wenn man sich so auf einer Konferenz bei einem Kaffee trifft. Der Relevanzmonitor Kultur hat das geschafft, und das finde ich erstmal schon mal bemerkenswert. Vielleicht, bevor wir über die Inhalte sprechen, was dabei rausgekommen ist in diesem Jahr, auch darüber gilt es zu sprechen, interessiert mich nochmal im Kontext eurer Stiftungsarbeit. Wie kam es dazu, dass ihr gesagt habt, wir machen jetzt nicht nur sowas wie Förderung von jungen NachwuchskünstlerInnen und auch Projekte mit Kulturinstitutionen, wo wir irgendwie Transformationsprojekte fördern, auch das ist ja ein Feld, in dem ihr immer wieder auch aktiv seid, sondern wir widmen uns mit so einer breiten, eigentlich ja sozusagen klassisch empirischen Querschnittsstudie, so der Frage von, wie wird Kultur wahrgenommen, Freizeitverhalten, wie ist das, was ist der Vorlauf gewesen, dass ihr das angefangen habt, und was ist so auch als Stiftung eure Intention damit, das zu beforschen?
Also die Idee ist geboren tatsächlich ziemlich direkt nach der Corona-Krise oder gegen Ende der Corona-Krise. Und das war auch der Zeitpunkt, wo wir, wie ich es vorhin gerade skizziert habe, uns auch aus der Bertelsmann Stiftung mit unseren Projekten gelöst haben. Und das ist ja immer so ein Momentum. Da gibt es natürlich auch Unsicherheit, da müssen sich neue Strukturen finden. Und gleichzeitig aber ist es auch eine Riesenchance, mal was anderes zu machen oder etwas Neues zu machen. Und die Idee kam daher, wir haben ja die Jahre vorher, beziehungsweise war das schon in den Jahren vorher auch ein Teil meiner Arbeit, dass wir schon mehr mit Institutionen gearbeitet haben, zum Beispiel auch mit Hochschulen, unter anderem eben auch der Hochschule in Hamburg. Dann haben wir also schon eine qualitative Studie gemacht zu den Berufschancen junger Opernsänger auf dem deutschsprachigen Arbeitsmarkt. Also wir haben schon immer versucht, so ein bisschen the bigger picture zu sehen und zu sagen, wir fördern jetzt nicht nur Künstler und Künstlerinnen individuell, sondern gucken, wie sind denn die Bedingungen für die Menschen, die wir da eigentlich in dieses Kultursystem bringen wollen. Und dann nach diesem Clash, der ja für alle, die diese Pandemie und auch alle Veränderungen, die damit einhergehen, bedeutet, da war ja eine ganz große Diskussion immer oder eine ganz große Behauptung der Kulturleute, sage ich jetzt mal ein bisschen flapsig, wie relevant sie doch sind. Systemrelevant und dass es überhaupt ganz unmöglich wäre, dass man Theater bei den Schließungen zum Beispiel mit Zoos oder mit Freizeitparks oder mit Bordellen gleichsetzt. Und das wäre doch was ganz anderes. Und das war ja alles so ein bisschen nachvollziehbar. Aber dann haben wir uns so gedacht, ja, das behaupten ja die Kulturschaffenden von sich selbst. Sicherlich auch zu Recht. Und dann hat uns interessiert, wie sehen das denn die Menschen überhaupt? Weil mit der Relevanz ist das ja immer so eine Sache. Man kann die sich selbst so ein bisschen schlecht zuschreiben oder so. Man kann das ein bisschen schlecht von sich selbst behaupten, sondern sie muss einem zugesprochen werden, so von außen. Und so kam die Idee, dass wir gesagt haben, jetzt wollen wir mal, wir sind völlig unabhängig davon, wie oft die Menschen ins Theater gehen, ob sie da jemals waren, ob sie Lust haben hinzugehen, was sie kennen. Wir wollen eine repräsentative Befragung, ob Kulturangebote für die Menschen in Deutschland wirklich relevant sind. Und so ist das entstanden. Da haben wir zwei sehr gute Partner gefunden. Zum einen ganz wichtigen Teil Forsa, dieses Meinungsforschungsinstitut, was ja sehr viel Erfahrung mit repräsentativen Befragungen hat. Und die waren hauptsächlich für den methodischen Teil zuständig. Und inhaltlich haben wir mit dem Institut für kulturelle Teilhabeforschung in Berlin gearbeitet. Die haben uns beraten bei der Fragebogenentwicklung. Und so ist das dann zusammen mit unserer Expertise dann eine runde Sache geworden, 23, und hat schon damals sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Und davor, und dann mache ich auch gleich einen Punkt, ist uns aufgefallen, dass es gar keine Daten dazu gibt. Also es gibt ziemlich viel Ansätze zum Publikumsverhalten oder zu diesem der Publikumsforschung oder auch diese Nichtbesucherforschung ist ja auch immer so ein Feld, was gerne beackert wird. Aber mal einmal ein Gesamtbild aufzumachen, ja, da waren wir, das war auch ein Lucky Punch wahrscheinlich. Also da haben wir auch ganz gut in eine Lücke gestoßen.
Nerv getroffen, die da war. Ja. Ja, total. Weil du jetzt gerade, das finde ich auch spannend, nochmal den Relevanzbegriff auch aus der Corona-Pandemie so ein bisschen hergeleitet hast fast, will ich da nochmal einhaken, weil mich hat das damals beschäftigt und tut es eigentlich bis heute. Und ich verstehe durchaus, dass das ein Begriff ist, der sehr kraftvoll sein kann. Und glaube auch, also gerade im Kontext von eurer Studie macht das viel Sinn, zu zeigen auch, dass es eben nicht nur Behauptungen, sondern man kann eben auch NutzerInnen, potenzielle NutzerInnen von Kulturfragen. Und darüber kann man den Begriff auch nochmal stärker füllen. Ich erinnere mich aber sehr gut an die Debatte, die du gerade auch angerissen hast, als so aus den Häusern selber diese Selbstbehauptung aufgestellt worden ist. Wir sind doch relevant. Und auch gerade der Begriff der Systemrelevanz, auf den in der jetzigen Studie Carsten Broster in seinem Grußwort auch nochmal eingeht und den er zitiert. Und ich habe mit dem Begriff eigentlich immer ein bisschen meine Probleme, weil ich diesen Begriff wiederum nicht so sehr auf Corona alleine beziehe, sondern die Geschichte in der Finanzkrise immer noch im Ohr habe. Denn daher kommt der Begriff ja sozusagen im breiteren deutschen Diskurs, dass damals eigentlich die Banken in der Finanzkrise gesagt haben, wir sind systemrelevant, man darf uns nicht pleite gehen lassen, dann geht das ganze Finanz- und damit auch das Wirtschaftssystem den Bach runter. Und ich fand es irgendwie bemerkenswert, dass der Kulturbereich sich relativ unkritisch einen Begriff aus der Bankrott stehenden Banken genommen hat und gesagt hat, das sind wir jetzt, das ist unsere Rolle, man darf uns nicht sterben lassen. Und so viel Berührungspunkte, also so viel Berührungsängste hatte, du hast es gesagt, im Prinzip von freundlich könnte man sagen, Freizeitparks bis körpernahe Dienstleistungen, wie es dann oft gehießen hat damals, wo ich dachte, vielleicht sind aber doch Freizeitparks und vielleicht sogar körpernahe Dienstleistungen viel näher am Leben von Menschen im Alltag dran, als es ein krisendes Bankensystem war. Also ist nicht eigentlich die Metapher der Systemrelevanz eine viel schon sozusagen aus dem Alltag entrücktere Metapher, als zu sagen, ja genau, wir möchten so präsent im Leben sein. Ich will jetzt nicht die erotische Dimension der körpernahen Dienstleistung reinnehmen, aber wie vielleicht die FriseurInnen und die Freizeitparks ist für Familien sind. Also ist nicht eigentlich in dieser Debatte schon so eine, steckt da nicht schon eine Frage drin von wie nah kann Kultur sein, möchte Kultur sein, sieht sie sich selbst und ist eigentlich aus der Perspektive der systemrelevante Begriff wirklich so ein hilfreicher Begriff?
Das finde ich auch interessant, dass du das sagst, weil mir ging es auch ganz ähnlich, als ich das gehört habe. Ich habe mir so gedacht, ach, wollt ihr wirklich systemrelevant sein? Oder ihr seht euch doch auch ganz oft als Kulturschaffende so ein bisschen.
Das kommt
als
noch dazu, der, ne? Der subversive Aspekt.
Der Stachel
Aspekt,
im Fleisch der
genau.
Mächtigen. Ja, ja. Genau. Und jetzt auf einmal seid ihr sozusagen auf der anderen Seite. Also das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, aber du weißt, was ich meine. Und also ich fand das auch sehr interessant. Ich glaube aber, dass diese Systemrelevanz, finde ich gut, dass du das jetzt nochmal erwähnt hast, aus der Finanzkrise, dass es dann mehr um ein gesellschaftliches oder ein System von gesellschaftlichem Zusammenhalt ging. Wie wichtig ist das für das Zusammenleben der Menschen, dieses System, dieses demokratische System? Und da könnte ich jetzt schon sofort wieder zum Thema unseres 2025er-Monitors gehen, weil Demokratie ja nicht im Sinne einer Verfahrensdemokratie da verstanden wurde, sondern als einer Lebensform, ja. Und ich muss auch wirklich sagen, ich glaube, es war nach dem ersten Lockdown, nagel mich da jetzt nicht drauf fest, aber es gab eine Zeit, wo die Theater wirklich 9 Monate zu waren am Stück. Und das ist schon ein Brett. Das hat man in dem Moment vielleicht gar nicht so wahrgenommen, weil man sowieso immer quasi von Woche zu Woche geguckt hat, wie entwickelt sich das. Aber im Nachhinein habe ich mal in einem Gespräch, hat mir mal eine Frau gesagt, es waren noch nie so lange diese Theater geschlossen, noch nicht mal während der beiden Weltkriege. Das war mir überhaupt nicht klar. Und was das eben mit den Menschen macht, was das mit einer Gesellschaft macht, und inwieweit fehlt einem das auch dann ganz individuell oder was für Auswirkungen spürt man da, das ist schon auch ein interessantes Feld, das mal zu untersuchen. Und vielleicht noch einen letzten Punkt, weil wir es gerade von der Finanzkrise 2008 hatten. Wir haben ja diesen Relevanzmonitor damals 23 angesetzt und gesagt, wir wollen keine Eintagspflege, wir wollen einen Monitor, wir wollen das beobachten. Also wir machen den alle 2 Jahre, erstmal 3 Ausgaben, 23, 25 und 27 wird der nächste kommen. Und interessanterweise, der 23er hatte eine ganz tolle mediale Resonanz und nicht nur medial, sondern wie du auch gesagt hast, bei den Kulturschaffenden selber oder in der Szene selber. Und dann war so ein 24 so ein bisschen, wurde immer gerne wieder zitiert und der war irgendwie da im Hintergrund und dann plötzlich flammte das Thema total wieder auf, als Ende 24 diese Kürzungsdebatte ausgehend von Berlin gestartet hat, dann plötzlich kamen wieder Medienanfragen und ach ja, was haben Sie denn? Haben Sie denn noch neuere Zahlen? Und da waren wir gerade schon in der Konzeption des 25ers, natürlich Ende des Jahres. Und so gesehen hat es natürlich dann auch wiederum auf diesem Wege eine Verbindung zum Thema Finanzen und Geld und was leistet man sich als Gesellschaft.
Und da, das ist, glaube ich, auch, natürlich muss man auch sagen, einer der Gründe, warum er vielleicht gerne zitiert worden ist, aber auch ja verständlicherweise, weil er durchaus schon der erste und auch der zweite eigentlich Rückenwind liefert für das Argument, dass auch Menschen, die vielleicht keine aktiven oder sehr intensiven NutzerInnen von geförderter Kultur sind, trotzdem in einem relativ hohen Maße, vielleicht für manche auch doch überraschend hohen Maße, BefürworterInnen sein können davon, dass es öffentliche Unterstützung für Kulturinstitutionen geben soll. Da sind wir ja eigentlich auch schon mal so mittendrin. Ich würde gerne so vielleicht mit Blick auf die Ergebnisse des Relevanzmonitors vielleicht so in 2 Blöcken mit dir sprechen. Das eine wäre erstmal die Quintessenz dessen, was man vielleicht auch in der Pressemitteilung lesen kann, was man sozusagen auch vielleicht schon gehört hat. Aber einfach für das Gespräch ist es schon auch wichtig, nochmal so, was sind so wesentliche Kernaussagen, Kernerkenntnisse? Und dann reizt mich auch nochmal sehr ein bisschen vielleicht zwischen die Seiten zu gucken und auch zu schauen, was sind vielleicht Themen, über die noch nicht so viel gesprochen worden ist im Kontext des Relevanzmonitors. Aber bleiben wir erstmal wirklich auch bei diesen großen Linien und den großen Aussagen. Also eine ist sicherlich, die ich beim ersten mitgenommen habe, aber beim zweiten auch bestätigt sehe, ist tatsächlich ja diese Akzeptanz von Kulturförderung, die sehr viel umfassender zu sein scheint, breiter getragen zu sein scheint, als es die Nutzung tatsächlich von manchen Kulturangeboten ist.
Ja, ganz genau. Genau. Aber bevor wir da einsteigen, Martin, total gerne, würde mich mal interessieren, wann hast du denn das erste Mal diesen Monitor wahrgenommen und was davon? Also das wäre jetzt mal so die andere Seite. Kannst du dich dann noch irgendwie erinnern oder?
Ja, also ich bin mir relativ sicher, es ist natürlich immer etwas unzuverlässige Erinnerung, aber ich glaube, dass es tatsächlich 23 so über die Pressemitteilung und die Wellen, die das geschlagen hat, von der Veröffentlichung ist, gewesen ist. Und tatsächlich auch genau diese Botschaft so eine ganz wesentliche war, die auch wirklich das Gefühl sehr, sehr viel, wie du es auch beschrieben hast, in Grußworten nochmal aufgegriffen, in Argumenten von kulturpolitischen Diskussionsrunden aufgegriffen worden ist. Ich glaube auch wirklich, das war fast so ein Erleichterungsseufzer, den man hören konnte im Feld, ja, als dieses Ergebnis kam, dass man eben sehen konnte, entgegen auch dem Gefühl, es gab ja auch einen Diskurs, glaube ich, der sehr stark war, Post-Corona-Lockdowns, dass dieser Gedanke aus den Lockdowns, wie du es gesagt hast, die Häuser sind so lange zu, wie es in der Geschichte von manchen Häusern nicht der Fall war. Und es gab ja aber so diese Fantasie, und wenn wir dann aufmachen, rennen sie uns die Bude ein, weil es alle nicht ausgehalten haben. Und man
kommt das Publikum zurück.
Genau. Und das ist ja nicht so passiert. Ich glaube, mit 5 Jahren Abstand oder 3, 4 Jahren Abstand kann man sich auch ganz gut erklären, welche verschiedenen Effekte dazu geführt haben, dass es nicht so passiert ist. Aber das war ja schon eine doppelte Erschütterung. Es war erst, dass man geschlossen werden kann und dann, dass man die Türen wieder aufmachen kann und man nicht sofort wieder bei der alten Resonanz ist. Und da natürlich dann zu hören, dass das aber wiederum zugleich nicht heißt, dass die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen sagt, wir haben festgestellt, Netflix tut's auch. Das braucht's gar nicht mehr. Das ist ja ganz offensichtlich nicht passiert. Und ich glaube, das war so ein bisschen die Erleichterung, was man vielleicht in den Besucherzahlen noch nicht gesehen hat, konnte man in eurem Relevanzmonitor schon erahnen, dass es dann doch eben ein breiteres Interesse gibt. Das ist für mich so eine der ersten Botschaften und Erkenntnisse, die ich verbinde mit dem Relevanzmonitor. Das würde ich wirklich sagen, war vielleicht auch so eine Kernbotschaft, die ich sehr schnell um die Veröffentlichung 2023 wahrgenommen habe.
Ja, das ist total spannend, weil wenn gerade diese Besuchszahlen-Debatte, ich sage ganz bewusst Besuchszahlen, weil es sind ja nicht Besucher. Wenn 100.000 Tickets verkauft wurden, waren das ja nicht 100.000 verschiedene Besucher unbedingt. Ja, es waren Besuche von, wir wissen nicht genau, wie vielen Menschen. Und dazu kommt ja noch, dass diese Statistiken, die Theaterstatistik des Bühnenvereins, das hat mir auch nochmal, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, Rainer Glab, der sich damit ja viel befasst als Zahlen-Nerd, würde ich sagen, der hat da auch nochmal super interessante Dinge dazu zu sagen, also kann man auch da nochmal nachgucken, dass diese Zahlen ja immer, also erstmal mit einer Verspätung von 2 Jahren überhaupt erstmal bei uns landen. Das ist ja auch schon mal der Unterschied zu unserem Monitor. Wir haben zum Beispiel bei den 25er, da war der Befragungszeitraum jetzt Januar, Februar diesen Jahres, 2025, und am 3. April kam der raus. So, ne? Also das ist ja viel.
Das ist fast Sonntagsfrage, Zeit, ne? Nicht, also nicht ganz, aber sozusagen so in der ähnlichen Echtzeit eigentlich, ne? Wie politische Meinungsforschung.
Genau. Ja, ganz genau. Und zum anderen kannst du ja auch deine Besuchsstatistiken, sag ich mal, die kannst du ja, erstmal bist du überhaupt nicht verpflichtet, das abzugeben beim Deutschen Bühnenverein. Du kannst es lassen, kannst es machen, kannst es aber auch lassen. Und dann kannst du natürlich auch, der Klassiker, wenn man jetzt den Rang schließt, wenn man 600 Plätze hat, den Rang schließt, hat man nur noch 400, verkauft 400 Karten, dann sagt man, wir sind 100% ausgelastet.
Das sind die berühmten produktionstechnischen Gründe, die dann dazu führen,
dass man... Ja, genau. Also, wie gesagt, man muss da auch immer sehr genau hingucken, aber ich glaube, wir sprechen über Zahlen in der Kultur sowieso dann nochmal weiter hinten. Die Kernaussagen beider Relevanzmonitore, die bisher rausgekommen sind, ist genau das, was du sagst. Also im Grunde wird eine totale Wichtigkeit diesem Angebot zugesprochen und bei gleichzeitiger, doch sehr unterschiedlicher bis geringer Nutzung. Also die eigene Nutzung spiegelt nicht wieder für, wie wichtig man das hält. Das ist total interessant. Und da ist uns auch aufgefallen, oder ich persönlich finde sehr beeindruckend, wenn ich mir den 25er angucke, dass diese Zustimmungszahlen, die allgemeinen, also soll das für kommende Generationen erhalten bleiben, soll das weiterhin mit öffentlichen Mitteln finanziert werden, gehört das zur kulturellen Identität unseres Landes, die sind im Grunde gleich hoch geblieben wie 23, obwohl zwischen 2023 und 2025 ja auch die eine oder andere Krise neben der Corona-Pandemie durchaus uns betroffen hat. Also zum einen der Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise, verbundene Inflation und, also Sorgen, die Menschen haben, ganz lebensnah auch in ihrem Leben, und trotzdem sagen sie nicht, ja, okay, gut, ist jetzt verzichtbar. Das fand ich ein total interessantes Ergebnis, mit dem ich oder wir so nicht gerechnet hätten.
Das finde ich spannend. Es ist mir tatsächlich in eurer Pressemitteilung ins Auge gesprungen, dass ihr genau diese Formulierung auch mit der Veröffentlichung, glaube ich, gewählt habt, zu sagen, trotz multipler Krisen ist genau. Die Zustimmung hoch. Ich habe mich gefragt, ich glaube, ich habe nicht direkt was gefunden, dass man das aus den Daten ziehen kann, aber ob nicht sogar auch eine These sein kann, auch gerade weil wir so viel Verunsicherung haben, ist ein Wunsch an etwas festzuhalten, was über in Deutschland wirklich Jahrhunderte eigentlich gewachsen ist, dass das nicht auch noch aufzugeben, sondern an so einer Stelle auch eine Kontinuität sich zu wünschen, zu sagen, es gibt Dinge, die haben uns durch vergangene Krisen getragen, die werden uns vielleicht auch jetzt durch Krisen tragen, dass das sogar fast ein Faktor sein kann, der die Zustimmung vielleicht für manche zumindest stützt. Ich vermute, weil ihr ja auch dann ganz bewusst dieses Trotz formuliert habt, dass das in den Zahlen sich nicht rauslesen lässt und es vielleicht einfach eine Hypothese bleiben kann. Aber mich hat das Trotz überrascht. Ich hätte genau das andere mir auch vorstellen können, zu sagen, gerade weil wir so Krisen haben, gibt es einen Wunsch, in dem Feld sozusagen zu verteidigen, was da ist.
Nach Beständigkeit, ja. Nach Beständigkeit und Identität. Also genau, wie du es richtig sagst, was vielleicht ein Hinweis sein kann, ist diese sehr, sehr hohe Zustimmung und auch deutlich höhere Zustimmung als 2023 zu der Aussage, Kunst schafft wertvolle Gemeinschaftserlebnisse. Ich glaube, das kann ein Hinweis sein. Das sagen vor allem die jungen Menschen. Also junge Menschen heißt bei uns zwischen 18 und 29, also die unter 30-Jährigen. Und die haben auch mit mehr Prozentpunkten angegeben, dass sie sich sehr umfassend über das Zeitgeschehen informieren. Also das könnte so ein kleiner Hinweis sein. Da müsste man aber vielleicht auch noch mal ein bisschen genauer forschen und hingucken, dass sie sagen, ja, wir informieren uns, wir wissen, was in der Welt los ist und genau deshalb wünschen wir uns oder schätzen wir ganz besonders diese Orte, wo man zusammenkommen kann, wo man das Gleiche erlebt. Man muss ehrlicherweise sagen, es trifft auch auf nicht klassische Angebote zu, ne? Kulturangebote zu, also auch die Nutzung von oder die Besuche von nicht klassischen Konzerten und so weiter sind ja auch gestiegen dann, ne? Also, aber gut, kann man ja trotzdem unter Kultur, es ist ja nicht immer nur Brahms, Beethoven und Ibsen.
Absolut.
Ich weiß jetzt nicht, warum ich auf die drei komme, aber gut.
Interessanter Dreiklang auf jeden Fall auch. Also zumindest haben wir zwei Sparten damit abgedeckt. Und auch interessant, ne, sagt, dass man eigentlich Goethe, Schiller eher erwarten würde. Aber,
ja, genau.
Was mich tatsächlich, aber da sind wir auch genau an einem Thema, was sagen der Begriff Relevanz, Monitor, Kultur. Wir haben jetzt eigentlich über Relevanz schon kurz ein bisschen gesprochen und wir haben auch über Monitor gesprochen. Das finde ich immer spannend, dass du auch gesagt hast, dass das für euch mit auch das Commitment eben ist, nicht eine Studie zu machen, sondern tatsächlich was zu machen, was über einen Zeitraum von mehreren Jahren auch Entwicklung aufzeigen kann. Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drauf eingehen. Mhm. Ist aus meiner Sicht eine der Dinge, wo wir auch gerade im internationalen Vergleich im deutschsprachigen Raum wirklich massiv schlechter dastehen als in vielen anderen Ländern, dass wir einfach insgesamt wenig Zahlen haben und dann auch noch wenig Zahlen, die auf vergleichbare Art mehrfach erhoben werden, um wirklich sowas wie Trends und Entwicklung sehen zu können. Worüber wir aber noch gar nicht richtig gesprochen haben, ist in dem Relevanzmonitor Kultur der Kulturbegriff. Und das finde ich tatsächlich auch eine ganz spannende Frage, gerade auch in der Konzeption. Jetzt kann man sagen, Bertelsmann Stiftung in der Tradition und dann auch Lismon Stiftung, gerade auch mit der Verankerung im Kontext auch Interesse an Gesang, an Oper, verbindet man ja erstmal mit Hochkultur. Wenn man auch fragt nach Zustimmung zu geförderter Kultur, also einer Förderung von Kultur, gucken wir ja auch überproportional auf Hochkultur, wo einfach, sage ich, im Anteil viel mehr Geld hinfließt, als vielleicht auch in Form von Popförderungen, die es natürlich auch gibt, zum Teil sogar sowas wie Gamesförderung, aber das sind ja alles sehr kleine Dinge im Vergleich, im gesamten Kuchen. War das für euch ein Thema? Ist es was, also zum Teil kann man es ja ausdifferenzieren, ihr fragt ja auch nach Freizeitverhalten und da wird ja sagen, auch nicht geförderte Sachen genauso mit abgebildet wie geförderte Dinge. Aber war euer eigentliches Interesse tatsächlich so dieser geförderte Anteil? Ist es der breitere Blick? Habt ihr diskutiert, wo ihr die Grenze zieht, was für euch zu Kultur gehört und was nicht? Wie ist da die Genese und auch sozusagen, gibt es da eine Verschiebung vielleicht auch für euch über die Zeit von erster Studie, zweiter Studie und wahrscheinlich denkt ihr jetzt auch schon über die dritte Studie langsam nach?
Ja, langsam.
Ja, 2027, also.
Vor der Sommerpause noch nicht. Ja. Aber ja, das ist eine nicht nur eine sehr gute Frage, sondern auch eine Frage, die uns immer wieder begegnet. Also ich würde sagen, eine der Top 2 Fragen. Und also erstmal kommt, was ist euer Kulturbegriff und oder wie definiert ihr Kultur? Und das andere ist immer, wie ist das mit der Repräsentativität? So, also da gibt es auch viele, viele Fragen dazu. Aber können wir ja vielleicht nachher da noch ein Wort dazu verlieren. Also den Kulturbegriff, wir haben da tatsächlich schon 2023 bei der Fragebogenentwicklung diskutiert. Und es wird ja ziemlich schnell klar aus praktischen Gründen, dass man sich einschränken muss. So, also man muss das irgendwo begrenzen. Weil Kultur wird ja, das kann ja irgendwie, wir können über soziokulturelle Zentren reden, wir können über Clubkultur reden, wir können über Bibliotheken reden, die wir auch nicht drin haben. Dann, also da gibt's ja noch sehr viele Möglichkeiten, aber du kannst ja Menschen, die du befragen willst in 20, 25 Minuten, den kannst du ja nicht 50 Fragen vorlegen und schon gar nicht so differenziert bei einer repräsentativen Befragung. Und da haben wir sozusagen uns gefragt, was meinen wir denn mit Kultur? Und eine Antwort oder ein Teil der Antwort hast du von oder gerade in deiner Frage schon mitgegeben. Zum einen haben wir uns fokussiert darauf, zu schauen, also diese Institutionen anzuschauen, die meistens einen Großteil der Kulturbudgets tatsächlich verschlingen, sage ich mal, oder auf die der entfällt, der größte Teil. Und zum anderen ging es uns auch sehr darum, um diese doch weltweit einmalige Sache, die wir hier in Deutschland haben oder im deutschsprachigen Raum, nämlich diese Vielzahl von Theatern, die zu erhalten. Also das ist ja auch eine kulturelle Struktur, die ja besonders ist. Oder wie ich es gerade sagte, also manchmal erkläre ich den Menschen oder einigen Menschen, die nicht in der Kultur arbeiten, sagen, wir sind sozusagen Weltmarktführer, was Theater betrifft. Also wir haben da mit Abstand die meisten, die öffentlich finanziert sind. Und da zu gucken, wie erhaltenswert ist das denn? Also da kommt man sofort wieder in diese Kürzungsdebatten. Wie viel Akzeptanz gibt es bei den Menschen? Wie viele Besuche, wie viel Relevanz wird dem zugesprochen? Deswegen haben wir uns darauf ein bisschen fokussiert. Und um dich gleich auch ehrlicherweise abzuschrecken, wenn du dann diesen Fragebogen dann bekommst und dass er nicht gleich steht, finden Sie Oper, Tanz und klassische Orchesterkonzerte wichtig? Denn wir wollen natürlich eine geringe Abbrecherquote haben. Haben wir uns erstmal über das Freizeitverhalten an sich dieser ganzen Thematik angenähert. Also das war so ein bisschen die Herangehensweise. Und ja, also wie gesagt, es geht nicht darum, die eine Sache, dass wir sagen, das ist Kultur und das andere nicht. Oder zu sagen, guck mal, Kinos sind jetzt wichtiger als Theater. Sondern bestimmte Dinge im Vergleich zu haben. Und leider musste man sich halt auch von einigen kulturellen Aktivitäten verabschieden. Nach dem Motto, kill your darlings, ne? Wie das dann immer so ist.
Ja. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um sagen zwei Fragen, die mich auch bei der Lektüre, aber vor allen Dingen eigentlich beim Nachdenken über, was macht man mit den Zahlen und mit den Ergebnissen von so einer Studie? Und damit meine ich jetzt gar nicht primär euch, sondern das ist ja auch letztlich wie so ein Geschenk, das ihr ins Feld reingebt. Da können jetzt Einrichtungen sich drauf beziehen, da kann natürlich auch Stiftungen sich drauf beziehen und irgendwie sagen, was ihr weiter tut, drüber nachdenken, wäre ich auch neugierig. Da kann aber auch Kulturpolitik mitarbeiten und insofern sind ja eigentlich alle eingeladen, sich zu fragen, was heißt das jetzt für mich, für unsere Arbeit, für das, was wir tun im Feld? Und ich hätte zwei Sorgen, die man gar nicht der Studie zum Vorwurf machen kann, sondern vielleicht eher Dinge, die sagen, im Feld eher angelegt sind, die vielleicht auch, manche werden das gut finden. Ich würde sagen, es könnten sagen, was verstärken, was vielleicht auch eine problematische Seite hat. Das eine ist tatsächlich die Frage von, wo fließt das Geld hin? Denn durch diesen Fokus, den ihr völlig nachvollziehbar, wie du es gerade beschrieben hast, setzt und die Bestätigung, dass sagen ja auch eine Akzeptanz da ist, kann man natürlich sich schon fragen, gibt es auch sowas wie einen Transformationsimpuls in der Frage von, wie wird der Kuchen verteilt? Wahrscheinlich ja ein Kuchen, von dem wir auch wissen, dass er nicht mehr größer werden wird in den nächsten Jahren, vermutlich sogar eher kleiner wird. Ehrlich? Das ist das die eine Frage. Mhm. Also wäre nicht auch, und wir wissen, Clubsterben hast du gerade selber angesprochen, dass es eben auch andere Bereiche gibt, die vielleicht sogar manches von dem, was ihr ja auch untersucht, Gemeinschaftsstiften, Orte auch von Zusammenführen von unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen, die sich anderswo nicht mehr so sehr treffen. Das ist ja auch was zum Beispiel eben in Form von Clubkultur, anderen populären Formen auch vorkommen kann, dass das tatsächlich aber nicht so viele Argumente geliefert bekommt wie andere, weil sie einfach expliziter abgefragt sind. Das wäre so die eine Sorge. Die andere Sorge passt dazu, in einem Feld, das in meiner Wahrnehmung seit Corona eigentlich sehr stark in einem, wir müssen gucken, dass wir durch diese Krisen kommen. Und durch die Krisen kommen heißt ja viel auch, Institutionen, die wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte aufgebaut haben, nicht jetzt in so Krisen sterben zu lassen, dass das ein total berechtigtes Anliegen ist, aber die Luft dünn macht für Neues. Und das ist so ein Thema, was mich immer wieder auch umtreibt, ist, wie viel Raum haben wir eigentlich? Und damit meine ich tatsächlich, das können die physischen Räume sein, das können aber auch die Räume im Denken sein. Und das sind natürlich auch die finanziellen Unterstützungen für Initiativen, die heute neu entstehen. Und das wären so zwei Aspekte. Ich glaube, wir kriegen ganz viele Argumente dafür, dass Förderung richtig ist. Man kann ja aber auch da stehen bleiben und sagen, dann ist doch eigentlich ganz gut. Und die Frage wäre, sagen die Verteilung des Geldes sowohl zwischen den Bestehenden und auch die Frage der Räume für Initiativen, die heute entstehen, die vielleicht auch ganz besonders auf den Moment reagieren, auf die Krisen reagieren. Da erlebe ich im Moment tatsächlich das größte Sterben in meiner Wahrnehmung. Das kann ich leider nicht empirisch zeigen, aber ich habe das Gefühl, so Sachen, die vor 5 Jahren gegründet sind, die vor 10 Jahren gegründet sind, die stehen reihenweise an dem Punkt, dass sie sagen, wir können das nicht weitermachen. Wir kommen nicht in einen Modus, in dem es dauerhaft trägt. Ob das Festivals sind, ob das kleine Klangkörper auch in der klassischen Musik sind. Und die großen Institutionen haben die besseren Argumente an der Hand. Und da ist vielleicht die Studie ein Teil von Fragezeichen.
Ja, das sind total gute und nachvollziehbare Argumente. Ich gehe jetzt mal von dem zweiten aus, dann zum ersten. Also tatsächlich ist ein bisschen die Gefahr, und das wollen wir auch nicht damit bewirken, sondern sagt, was, 90% finden, das soll für kommende Generationen erhalten bleiben, ist doch mega. Wir müssen überhaupt nichts ändern und wir sind doch super. Also dieses sich auf die Schultern klopfen. Also erstmal freue ich mich über jeden, der sich freut, der über diese hohen Zahlen.
Absolut, das will ich auch nochmal sagen. Das ist ja erstmal eine super Basis.
Also das ist nicht, genau, nicht gleichbedeutend mit weiter so und wir müssen nichts ändern. Das zeigt aber diese Studie auch. Wenn du dann nämlich, und da kann ich jetzt den Bogen schlagen zu deinem ersten Punkt, sind da nicht zum Beispiel die Clubs oder andere nicht so genau beleuchtete kulturellen Aktivitäten, sind die nicht irgendwie benachteiligt? Nee, würde ich sagen, weil wenn du nämlich genau guckst, wir haben in der Studie auch einen Teil, was sind denn die Erwartungen an Theaterhäuser zum Beispiel? Und da kommt ziemlich deutlich raus, also es müssten mehr Angebote da sein, die mich interessieren. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich Angebote finde. Vor allem ganz eklatant deutlich mit 43% wieder die unter 30-Jährigen. So kommt bei mir nicht an. Also da wird ganz deutlich gezeigt, da gibt es ein Kommunikationsproblem. Es gibt ein vielleicht auf eine Art Beziehungsproblem zwischen Institution und Publikum. So, um es mal sehr allgemein auszuführen. Das ist vielleicht ganz gut, wenn man da nicht so in der Schusslinie ist unbedingt. Und auf der anderen Seite sieht man da eben auch. Also es gibt Themen, die erwartet werden. Zum Beispiel auch ganz interessant, das kam schon in der 23er-Studie raus, dieser Wunsch nach Partizipation, was ja nicht das Gleiche ist wie Teilhabe, aber dass man wirklich ein Teil davon ist, dass man mitmachen kann, dass man sich nicht nur als Zuschauer oder Konsument, Konsumentin eingeladen fühlt. Auch junge Menschen möchten, dass das hier in der 25er-Studie ganz deutlich, sie wollen, dass Kulturinstitutionen Orte für gesellschaftliche und politische Diskussionen sind. Die sagen, was wir an Kulturangeboten schätzen, ist auch, ich glaube 67% sind, ihr müsst hier nochmal gucken, aber auf alle Fälle knapp 2/3. Wir schätzen daran, dass das Perspektiven aufzeigt, die in den Nachrichten nicht vorkommen zu gesellschaftlichen Fragen. So. Und da nochmal genauer gucken, dass es zum einen, finde ich, sind das sehr, sehr wertvolle Hinweise für die Institution selbst und gleichzeitig aber auch für die Träger dieser Institutionen. Und das ist ein, das finde ich fast das Schönste, was man mit diesem Monitor machen kann, ihn als Kommunikationsinstrument nutzen zwischen den verschiedenen Akteuren und zu sagen, was gibt es denn für Hinweise bei uns und wie können wir die denn nutzen und was können wir möglicherweise anpassen. Also wenn man ein bisschen genauer hinguckt, ist es kein weiter so und wir machen alles so wie bisher. Und das, was du vorhin erwähnt hast mit diesem Sterben dieser kleineren Initiativen oder dieser neueren Initiativen, das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass diese großen Tanker, die großen Theater auch in den Städten oftmals einfach auch große Arbeitgeber sind oder verhältnismäßig große. Und dass da sehr viele Leute dran hängen, dass da nochmal anders drauf geguckt wird, dass da nochmal anders Geld reingegeben wird. Aber ich finde auch, um den Gedanken abzuschließen, dass man diese Zahlen durchaus nutzen kann, um vielleicht ein bisschen andere Förderkriterien auch nochmal zu entwickeln, außer reine Auslastungszahlen, die, wie wir ja am Anfang gesagt haben, auch, ja, muss man auch genau hingucken. Ja,
ja. Mich würde total interessieren, also ich finde das sehr spannend, dass du sowohl sagst, im Grunde genommen, auch wenn wir haben es vorhin gesagt, ist dieses erleichterte Aufseufzen vielleicht 2023 gerade auch gab, als die Zahlen das erste Mal erstmal gesagt haben, so da ist eine Zustimmung da, dass man da nicht stehen bleiben sollte, sondern dass man eben sagen sollte, wenn man genauer reinguckt, sieht man auch sehr genau eine ganze Reihe von Aufträgen für Veränderungsthemen. Hast du, wenn du so auf die 2 Jahre seit der ersten Studie guckst, vielleicht auch die Resonanzen, die ihr jetzt bekommt, April ist es veröffentlicht, also sind es auch schon wieder 2-3 Monate, nimmst du wahr, dass sei es einzelne Einrichtungen oder eben auch wirklich Kulturförderung da tatsächlich sagen schon reagiert haben, also sagen diesen tieferen Blick in die Studie geworfen haben und auch sagen, so wir identifizieren hier etwas. Ich habe das Gefühl, auch da, und das ist häufig bei empirischen Studien so, es steht ja wenig drin, wo man jetzt es liest und sagt, boah, vollkommen jemals vorher gehörter Gedanke, sondern eher man kriegt nochmal wirklich Argumente von, das ist substanziell, das lässt sich zeigen, dass bestimmte Dinge, wie zum Beispiel diese Frage von, wie sehr sind Häuser, du hast es Beziehungen gar nicht, das ist ein sehr guter Ausdruck dafür, ne? wie beziehungsfähig auch zum Beispiel zu jüngeren Generationen sind Kultureinrichtungen. Kennst du Beispiele, wo das ausgelöst durch die Studie nochmal wirklich neu diskutiert worden ist und auch sozusagen so Veränderungen angestoßen worden sind?
Ja, total. Also wir werden überrannt mit Anfragen oder wurden überrannt, jetzt nicht nur mit Presseanfragen ganz allgemeiner Natur, sondern sehr viele Kulturinstitutionen, aber auch aus der Kulturpolitik haben wir einige Anfragen zum, ach, können Sie uns die Ergebnisse ein bisschen näher vorstellen, können wir darüber mal sprechen, was können wir daraus ableiten? Also erst kürzlich, letzte Woche, war ich da im Gespräch mit Vertretern der Kultusministerkonferenz. So, für die ist das wahnsinnig interessant. Die sagen übrigens auch, dass ein Monitoring ganz allgemein deutschlandweit fehlt. Also auch nicht nur jetzt in diesem Relevanzbereich, sondern das, was du angesprochen hast auch, dass das eben, dass man da im internationalen Vergleich, also dass man da das wirklich braucht, ja. Dann natürlich auch, also es kommen sehr viele, die ein ganz großes Interesse haben. Wie können wir damit umgehen? Die sich auch bedanken, die auch teilweise kritisch nochmal nachfragen. Dann die aber auch mit diesen Zahlen arbeiten wollen. Aber auch Institutionen, die sagen, ja, wir freuen uns total über diese Zustimmung. Aber was können wir denn jetzt besser machen? Wo können wir denn da hingucken? Also da haben wir jetzt die letzten Monate, sind ja da viel, hauptsächlich ich, getingelt. Oder haben dann so, also das vieles ging auch online, das ist immer ganz entlastend. Aber wir sind gerade dabei, auch ein Profil zu entwickeln in dem Bereich, wie kann man denn mit diesen Zahlen dann weiterarbeiten oder wie kann man etwas gemeinsam entwickeln, dass man sagt, das sind jetzt nicht nur schöne Zahlen, die dann irgendwie auch 3 Monate später vergessen sind, sondern was kann daraus entstehen? Wie kann man Akteure zusammenbringen? Zum Beispiel super spannend finde ich diesen ganzen Bereich der freien Szene. Dann die institutionalisierten Theater mit den Ensembles, die im Deutschen Bühnenverein gebündelt sind sozusagen. Dann aber gleichzeitig gibt es ja auch einen Interessenverband der Theater, der Gastspieltheater, auch vor allem im ländlichen Raum. Super interessant. Die haben sozusagen die Räumlichkeiten, aber nicht die Künstler, die kaufen sich immer Produktionen ein. Wie kann man da in diesem Ökosystem Kultur nochmal mit diesen Zahlen arbeiten und wie kann man Synergieeffekte entwickeln, wie kann man die Menschen besser erreichen am Ende, die das ja offensichtlich ganz gerne wollen. Vielleicht noch um eine Zahl zu sagen, nein, 2 möchte ich noch sagen, aber eine ist, dass jetzt muss ich aber tatsächlich überlegen, ob die Zahl richtig ist. Genau, 8 von 10 Menschen sagen, dass ihnen ein breites kulturelles Angebot am Wohnort wichtig ist. Und gleichzeitig sind aber mit dem kulturellen Angebot auf dem Land nur 5 von 10 zufrieden, in Großstädten aber 9 von 10. Ist ein bisschen logisch, ja, ein bisschen No-Brainer. Auf der anderen Seite ist es ja nicht so, nur weil man auf dem Land wohnt, ist es einem nicht wichtig. So. Und da nochmal genauer hinzugucken, was heißt das für die Förderung, was heißt das für die Angebotsseite? Und die 2. Zahl, die ich persönlich ganz wichtig finde, die wir auch dieses Jahr neu erhoben haben. Wir haben dieses Jahr einen kleinen anderen Schwerpunkt gehabt. Nicht mehr kommt das Publikum zurück, sondern den Schwerpunkt, wie demokratierelevant werden Kulturangebote angesehen oder für wie demokratierelevant werden die angesehen. Und da haben wir eine Frage gestellt, denken Sie, dass Kulturangebote wichtiger, gleich wichtig oder weniger wichtig sind als andere Bereiche, die mit öffentlichen Mitteln finanziert worden werden? Also zum Beispiel Gesundheit, Bildung, Integration. So, ich weiß nicht, ob du die Zahl im Kopf hast, aber was würdest du, wenn du sie nicht weißt, was würdest du denken, wie geantwortet wurde? Oder weißt du
es? Ich weiß dann es. Kann ich's auch lassen. Ach so. Ich habe mich ja vorbereitet.
Schade. Ja, gut. Okay, komm, dann sag's.
Ja, gleich wichtig, ne? Ich glaube, die größte Antwort war, dass es gleich wichtig wahrgenommen wird. Es sei denn, ich bin jetzt falsch, das wäre jetzt nicht peinlich.
Nein, du liegst nicht falsch. Also dieses gleich wichtig oder sogar wichtiger meinen auch ungefähr 2/3 der Menschen. So. Und das ist auch ganz, ganz interessant, dass es eben nicht auch in Richtung Politik und gerade populistischer Politik, dass man nicht sagt, jetzt wird hier das eine gegen das andere ausgespielt. Das sind ja sehr gute, sehr spannende Zahlen. Jetzt habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren, wie ich da drauf kam.
Nee, wir kamen ja von der Frage, inwiefern die Ergebnisse auch ein bisschen differenzierter wahrgenommen und daraus Sachen abgeleitet werden. Und ich sage, also sowohl die Resonanz, richtig, die ihr bekommen habt, ist darauf eine Antwort gewesen. Aber ich finde es auch spannend, dass du nochmal so die Beispiele, wo sind denn die Handlungsfelder, in denen Politik reagieren kann? Und gerade das auch mit dem ländlichen Raum war auch für mich in der Lektüre ein Punkt, wo ich dachte, wow, wenn ich jetzt das Grundgesetz daneben lege und diese ganzen Debatten um gleichwertige Lebensbedingungen mir angucke und man hat dann so schwarz auf weiß vor Augen, dass eben tatsächlich in urbanen Metropolenräumen offensichtlich eine große Zufriedenheit herrscht, auch mit der Vielfalt der Angebot. Und genau wie du sagst, wenig überraschend, aber doch nochmal in einer so prägnanten, deutlich geringeren Zufriedenheit die ländlichen Räume und wir die ganzen Debatten, die es darüber hinaus ja auch zwischen urbanen und ländlichen Räumen in Deutschland gerade gibt, ist das ja ein sehr, sehr spannendes Feld nochmal. Ich habe vielleicht eine Frage auch zu diesem Demokratiebereich und da bin ich jetzt bewusst mal so ein bisschen Devil's Advocate, des Teufels Advokat. Ich habe das gelesen, dass auch da viele Menschen sagen, ja, ich erlebe, dass es einen Beitrag zur Demokratie leistet. Ich weiß nicht mehr, welcher Verband, aber einer der Verbände, die sich im kulturellen Feld auch als Dachverband präsentieren, hat, glaube ich, auch eure Studie aufgegriffen und dieses Bild vom Kitt der Gesellschaft nochmal aufgenommen und gesagt, so Theater sind Kitt der Gesellschaft. Kann man auch lange drüber diskutieren. Ich fand tatsächlich interessant, und ich überspitze jetzt ganz bewusst, das ist ja nicht ein Beweis, dass das die Funktion erfüllt, sondern es ist erstmal die Aussage, dass Menschen das wahrnehmen und diesen Eindruck teilen. Und jetzt könnte man böse sagen, ist es nicht eher ein Beleg dafür, dass die Propaganda von Kultureinrichtungen funktioniert, als dass sie diese Funktion wirklich erfüllen? Und ich komme nochmal von der anderen Seite drauf. Wenn wir gucken, was für eine Krise von Demokratie wir gerade ja auch in Deutschland in den letzten Jahren erleben und gucken, dass sozusagen wir eigentlich eine große Kulturförderung und auch eine sehr lebendige Kulturlandschaft haben, dann wäre jetzt die eine Frage, erfüllen sie den Job doch nicht so gut oder wäre alles noch viel, viel schlimmer, wenn wir sie nicht hätten? Das ist wahrscheinlich auch der Fall. Aber worauf ich am Ende hinaus will, ist, seht ihr eine Chance, auch diese Funktionsbehauptung, die erstmal ja von Theatern wie von damit breiterer Bevölkerung geteilt wird, zum Beispiel in der folgenden Studie auch zu versuchen, nochmal mit Fällen zu illustrieren. Ich frage mich sozusagen, wo passiert das denn? Oder ist es nicht wirklich eher ein Diskurs, der einfach sehr mächtig ist, dass wir irgendwie alle gelernt haben über ganz, ganz viele Sonntagsreden, ja, Kultur ist der Kitt der Gesellschaft und dass der so ein bisschen einfach reproduziert wird. Aber ich frage mich, wo erleben das die Menschen? Dazu wüsste ich gerne mehr Beispiele.
Das ist ein interessanter Punkt. Da muss ich jetzt einmal tief einatmen, weil... Also du hast schon... Also meine erste Frage ist, wer macht bitte Propaganda für Theater? Wobei Propaganda ein sehr böses Wort ist. Ich wüsste nicht, wer. Man hat ja in den Zahlen eher das Gefühl, dass das Marketing der einzelnen Häuser nicht so ankommt. Aber wahrscheinlich meinst du so dieses, dass immer behauptet wird, so wie wichtig und so. Ne?
Genau. Also ich kenne einige, die, glaube ich, selber auch aus dem Theaterbereich ganz unglücklich waren. Das ist auch ein bisschen alte Kamelle. Aber was dann als das krasseste Beispiel gern, dieser auch schon lange vergangene Slogan, Theater muss sein. ist vielleicht die Verdichtung der vom Bühnenverein, ne?
Vor vielen, ich ganz vielen schlimm. Jahren. Genau. Den finde ich ganz schlimm.
Aber das wäre ja so.
Theater muss sein. Wer sagt denn das, ihr oder was?
Genau. Aber das wäre so, das wäre das, was ich meine, ne? Zu sagen, dass am Ende durch dann irgendwann, ja, schon, ich gehe zwar nicht hin, aber Theater muss sein. Das wäre ja die schlechteste Art, auf die trotzdem so ein Ergebnis zustande kommt, dass Leute sagen, ja, okay, Theater muss sein.
Ja, total. Ich weiß, was du meinst. Dieses muss sein finde ich auch ganz schlimm. Und gleich danach kommt dieses ohne uns wird's still. Habe ich auch irgendwie ein Problem damit. Weil das hat sowas, ich kann es dir gar nicht so richtig sagen. Also irgendwie werde ich da so ein bisschen bockig innerlich. Aber aber nochmal um zurück auf dieses Demokratie-Thema. Also, ich glaube, dass die Menschen, nein, anders. Es haben ja nicht alle gesagt, dass es förderlich für die Demokratie ist. Es gab ja auch ungefähr 10%, die gesagt haben, nee, finde ich überhaupt nicht. Und da war in unserer Studie, jetzt kann ich euch mal oder dich mal in den Maschinenraum unserer Studie gucken lassen an der Stelle. Wenn du geschrieben hast, ja eher nicht oder gar nicht oder vielleicht sogar, ja weiß ich jetzt auch nicht so genau, dann hat sich ein Textfeld geöffnet, wo man reinschreiben konnte, warum glauben Sie denn, dass das nicht förderlich für die Demokratie ist? Und das haben wir natürlich nicht im Ergebnisbericht abgebildet, weil es ist ja wahnsinnig langweilig, das zu lesen. Aber da kann ich sagen, dass diese Minderheit, also ungefähr 10%, die gesagt haben, nö, finde ich nicht, die haben an sehr vielen Stellen gesagt, Kultur und Politik hängen nicht zusammen. Das darf nicht zusammenhängen, das muss sozusagen frei sein. Oder diese ganzen linksgrün versifften Bombenleger da an den Theatern, das ist sowieso das Allerletzte, es hat mit Demokratie nichts zu tun. Oder, also es gab auch richtig Beschimpfungen, also richtig auch Frust. Das gibt es schon auch. Also diese Stimmen gibt es auch. Es ist aber eben nicht die Mehrheit. Es ist eine laute Minderheit, im Grunde das, was du auf jedem Social-Media-Kanal beobachten kannst, in jedem Internetforum. Und gleichzeitig, Kunst darf nicht politisch sein. So, oder Kultur darf nicht politisch sein. Das war so hauptsächlich der hauptsächliche Punkt. Also, ich will sagen, es gibt auch Stimmen, die das anders sehen. Ich glaube aber, dass diese große Mehrheit sagt, das ist förderlich für die Demokratie, weil diese Menschen etwas spüren. Und die spüren, dass das ein wichtiger Ort ist, wo man Utopien entwickeln kann, wo man Dinge sehen kann, wie man sich gemeinschaftlich vorstellen kann, wie vielleicht ein etwas sein kann. Also wo man sieht, wie Menschen zusammen spielen, wie Menschen in... Also ich muss das jetzt nicht erklären, was das Schöne am Theater ist, aber ich glaube, dass sehr, sehr unbewusst bei vielen das wahrgenommen wird, als das ist was, was zu unserer Lebensform gehört. Und wenn du mal, oder wenn wir alle mal rechts und links gucken, ob wir in die USA gucken oder ob wir zum Beispiel in die Ukraine gucken, wo Putin als allererstes kulturelle Stätten der Ukrainer platt gemacht hat, als er dort einmarschiert ist, dass Trump im Grunde das wichtiges kulturelles Zentrum in den USA, das Kennedy Center, unter Regierungskontrolle stellt. Also all diese Dinge, die Menschen und gerade auch die antidemokratischen Kräfte in unserer Gesellschaft, die wissen sehr, sehr genau um die Funktion von Kultur und um die Wirkung von Kultur. Und auch wenn das vielleicht nicht irgendwie bei den meisten Leuten in der Familie beim Abendessen diskutiert wird, denke ich, dass da ein großes Gefühl dafür da ist, dass es wichtig ist, dass wir freie Kulturorte haben oder dass Kunst frei sein darf und dass es dafür Orte geben muss und dass das wichtig für unsere Demokratie ist. Das ist meine Theorie. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.
Auf jeden Fall. Also ich will das auch nochmal, ich glaube zwar nicht, dass es bei jetzt den klassischen Hörenden dieses Podcast da Missverständnisse gibt, aber auch nochmal ausdrücklich sagen, ich würde das total auch teilen und würde auch sagen, dass eine Vorstellung von diese Einrichtung nicht zu haben, ein massiver Schaden auch für mein Verständnis von freier Gesellschaft und auch von demokratischer Gesellschaft wäre. Ich glaube, meine Sehnsucht ist eigentlich noch eine andere aus so einer studienmachenden Perspektive, dass ich mir immer auf der Suche bin nach den Erfahrungen, die das verdeutlichen. Also das, was du, glaube ich, gerade auch Gefühl nennst. Und das ist natürlich in einer groß angelegten repräsentativen Studie praktisch gar nicht leistbar. Da kann man nur sagen, sehen Sie das so?
Einfach nicht, ne?
Und ich glaube aber, dass sagen die Wiederholung des Arguments, das ist wichtig, die erreicht die es auch schon so sehen. Aber ich glaube, die Erfahrung ist das, was Meinungen verändern könnte. Und das ist sozusagen der spannende Punkt. Für mich wäre tatsächlich sozusagen, was sind die Beispiele, die dazu geführt haben, dass so viele Menschen das sagen? Und kann man diesen Schatz, der in den Erfahrungen steckt, in den konkreten Beispielen, kann man den irgendwie freilegen? Das ist, glaube ich, das. Aber das ist jetzt gar nicht eine Forderung an euch, sondern eher das, was für mich in der Frage drinsteckt.
Das hat was mit diesem Studiendesign zu tun natürlich. Aber du hast total recht, da fehlt natürlich irgendwo ein qualitatives Element an der Stelle, um wirklich das Bild rund zu machen. Das sehen wir schon. Aber in diesem Design, was wir auch wiederholen können, ist das halt jetzt nicht vorgesehen. Aber übrigens gibt es ja auch bei uns intern Überlegungen, inwieweit wir das vielleicht noch ergänzen können im Nachhinein, ohne dass wir jetzt eine Studie draus machen oder einen anderen Monitor. Aber wie kann man das eben durch qualitative, ob das Fokusgruppengespräche sind oder whatever, irgendwie vielleicht noch mal ein bisschen verdeutlichen, einzelne Punkte. Aber wie gesagt, also ich bin da total bei dir, dass du sagst, es muss erfahrbar sein. Und dann nützen auch die schönsten Zahlen nichts. Und da könnten wir jetzt, glaube ich, auch noch mal eine Dreiviertelstunde drüber sprechen, was Zahlen können oder was sie eben, also wo auch die Grenzen sind von Daten in der Kultur. Es muss irgendwo die Menschen erreichen. Also die müssen Dinge erleben. Es nützt nichts, wenn in 17 Zeitungen pro Woche steht, wie wichtig Kultur ist und wie toll das alle finden, wenn du es selber nicht erlebst. Und das ist aber eben auch genau der Punkt, der hier drin so spannend ist. Dieser Gap, den du ganz am Anfang angesprochen hast, zwischen dieser Zustimmung oder dieser allgemein zugeschriebenen Relevanz und dem Stellenwert im eigenen Leben. Und da diese Lücke zu schließen, das wäre mein großer Wunsch. Oder etwas, sagen wir mal, ein bisschen anzunähern, ja.
Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, das Thema ist noch ein weiteres, wozu man sicherlich nochmal mindestens eine Podcast-Folge zu machen kann. Vielleicht auf die Zielgerade gehend, aber das nochmal kurz aufgreifend. Eine andere Frage hätte ich dann auch noch zur Studie. Und dann, glaube ich, müssen wir mit Blick auf die Zeit auch zum Ende kommen für heute. Aber erstmal dazu, folgend für euch in euren operativen oder auch fördernden Maßnahmen so ganz unmittelbare Dinge aus den Studien, die ihr bisher gemacht habt? Oder ist das vielleicht auch gar nicht so angelegt, weil es ja, wie gesagt, eher eigentlich das in sich schon eine Intervention ist, die in die Breite alle auch einlädt, was zu verändern? Aber so erstens, war das der Gedanke, dass ihr auch selber eure Arbeit darauf, sagen, dann daraufhin ausrichtet? Und wenn ja, in welcher Form passiert das? Oder ist das ganz explizit auch gar nicht der Plan?
Also es ist natürlich hauptsächlich mein Gedanke gewesen, weil ich so ein bisschen ticke und denke so, Mann, und jetzt müssen wir doch was draus machen. Aber gleichzeitig ist das natürlich auch ein bisschen dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, weil das Gute daran ja ist, dass wir als Stiftung ein, ich will nicht sagen ein neutraler Akteur sind, aber wir sind ja ohne jedes operative Interesse, sowohl bei Künstlern wie auch bei Kulturschaffenden oder auch in der Politik. Wir haben ja eine Sonderstellung, die uns Dinge wahnsinnig gut beobachten und zeigen lässt. Und da kann man natürlich nicht reingehen und sagen, so, und jetzt setzen wir uns mal hin und dann zeige ich euch jetzt mal, wie ihr das und das und das machen müsst. Also das geht so natürlich nicht. Aber wir sind selbstverständlich in Entwicklungsgesprächen, wie wir denn zum Beispiel verschiedene Akteure nochmal anders zusammenbringen können, wie wir Dialoge oder Gespräche miteinander fördern können, wie wir Prozesse mit aufsetzen oder anstoßen können oder vielleicht sogar begleiten können, die zwischen, ich sage immer Akteure, das klingt so blöd, aber du weißt schon, also die zwischen Handelnden in dieser Branche dann stattfinden. Aber tatsächlich so operativ reingehen, das wollen wir bewusst nicht und können wir auch gar nicht als gemeinnützige Stiftung. Da kommen wir sehr schnell in etwas, ja, in sehr graue Grauzonen.
Ja. Jetzt haben wir das wäre so ein Thema, was mir wahrscheinlich auch Berufskrankheit, weil ich nun selbst auch in der Hochschulwelt mich bewege und insofern Forschung erstmal positiv gegenüberstehe. Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht einfach was sehr, sehr Wertvolles ist, wirklich auch empirische Zahlen zu erheben. Es gibt in der Medizin diesen Ausdruck der evidenzbasierten Medizin, wo ja der Gedanke ist, tatsächlich nicht nur auf anekdotischen Erfahrungen, zum Beispiel Therapien zu gründen, sondern eben auch zu beforschen, welche Medizin wirkt tatsächlich, wo ist es eher nur auf dem Maß von Placebo. Und gerade, ich glaube, bei kulturpolitischen Entscheidungen sind wir sehr oft sehr weit entfernt davon, auch nur evidenzbasiert diskutieren zu können, weil es einfach die Evidenzen gar nicht gibt im Sinne von wirklich verlässliches Wissen, das empirisch erhoben ist. Gerade auch, wie du sagst, vielleicht auch mit einer neutralen, das kann eine wissenschaftliche, aber das kann eben auch Stiftungen leisten und finanzieren, Forschung, weil eben die wenigen Studien, die es sonst so gibt, viele von denen ja dann doch eher mit einer Motivation von vornherein betrieben worden sind, von Verbänden und ähnlichen Kontexten. Das heißt also, ich glaube, es ist insgesamt wirklich unglaublich lobenswert, dass ihr und eben auch in der Kontinuität das zur Verfügung stellt jetzt zum zweiten Mal und das auch weiterhin vorhabt. Mich würde interessieren, weil wir uns da wahrscheinlich einig sind, dass jetzt nicht sehr spannend wäre zu sagen, siehst du das auch so? Ihr würdet es nicht machen, wenn ihr es nicht so sehen würdet. Mich würde interessieren, kannst du schon in diesem Gedanken von, es gibt jetzt die zweite und die dritte kommt, schon so erste Dinge, die wirklich erst beim zweiten Mal sichtbar werden, beschreiben? Also gibt es den Effekt jetzt schon für euch, dass sowas wie allererste Trends, allererste Entwicklung deutlich werden? Und ist so das Thema überhaupt mit, ich sag mal, evidenzbasierte Kulturförderung, evidenzbasierte Kulturpolitik eine Überschrift, die euch auch sonst beschäftigt? Und ist das ein Desiderat, was du auch breiter, als ihr es mit der Studie jetzt bereits schon leistet, für euch oder fürs Feld für wichtig hältst?
Also, ich kann nur so viel sagen, dass dieses evidenzbasierte oder diese Evidenzbasierung, nennt man das so, das Wort, in der Kulturpolitik aus meiner Sicht besonders wichtig ist, weil es sehr viele Menschen in kulturpolitischer Verantwortung gibt, die selber gar nicht so viel Ahnung haben von Kultur. Das muss man leider auch so sagen. Ne? Da gibt es schon auch eine Wissenslücke, und für gerade diese Menschen wäre es besonders wichtig, sich dann auf bestimmte Zahlen zu stützen. Das nur mal als kleine Anmerkung, die mir eingefallen ist. Also ich kann ganz klar sagen, wir können Trends so jetzt noch nicht erkennen, aber das liegt nicht daran, dass wir diese Zahlen nicht erkennen können, sondern du weißt ja, wie das ist, wenn man eine Studie macht oder wenn man forscht. Dann hat man hier den Ergebnisbericht, den ihr auch alle habt oder den man sich auch bei uns runterladen kann auf der Webseite. Ne? Verlinken wir dann auch nochmal, oder du, Martin.
Auf jeden Fall in den Shownotes, genau, kann man das sehen.
In die Shownotes unten. Aber gleichzeitig gibt es ja dahinter Datensätze, Tabellenbände, die wir wirklich einfach auch nochmal auswerten müssen. Da brauchen wir einfach auch nochmal ein bisschen Zeit. Also ich kann das so jetzt konkret nicht sagen, dass es einen Trend gibt, außer dem Trend zur, wir finden es gut, aber besuchen es nicht so richtig. Also das kann man, das ist jetzt aber auch für jeden auch ersichtlich. Da müssten wir nochmal ein bisschen tiefer in diese Zahlen gucken. Und ganz grundsätzlich halten wir das, wie du schon sagst, für richtig, sonst würden wir es nicht machen. Aber ich halte es auch für total wichtig, dass man selbst als Kulturinstitution oder vielleicht zusammen sogar mit dem Träger oder vielleicht sogar als Region im Verbund mit anderen Institutionen dort also einfach auch selber mal Zahlen erhebt. Also nicht nur Zahlen erhebt von wie viele Karten haben wir verkauft und wie viele Abos haben wir oder nicht, sondern was ist denn mit den Menschen, die zu uns kommen oder die auch nicht zu uns kommen? So diese klassische Besucherforschung und aber auch zu gucken, alles rund ums Thema Ticketing und Marketing, über welche Wege erreichen wir die Menschen und. Das finde ich total wichtig. Und dann natürlich ein etwas umfassendes Monitoring, was die Nutzung von Kulturangeboten angeht und vor allem die Akzeptanz auch. Und also da gibt es unendlich viele, viele Möglichkeiten, würde ich sagen, viele Wege, die man beschreiten kann und die auch ja noch sehr unbeackert sind.
Mhm. Ja, spannend. Insofern glaube ich auch, das ist ja fast schon so eine Steilvorlage, erstmal auch für euch mit den Daten, die es noch da gibt, bei euch weiterzuarbeiten und dann einfach ja auch wirklich in der dritten Auflage, die in 2 Jahren kommen wird, weiter zu beobachten, was könnt ihr im Rahmen dieses Monitors tun, was für Trends werden auch da nochmal sichtbar, und vielleicht hoffentlich springen auch andere nochmal mit auf den Zug und bearbeiten dann noch an anderen Feldern einfach auch sozusagen, dass wir einfach die Datenlage verbessern in Deutschland.
Ja, absolut. Und es ist übrigens auch, wenn ich das vielleicht noch sagen darf, Datenkompetenz in den Institutionen selber und in der Politik ist wahnsinnig wichtig. Also nicht nur Daten zu haben, sondern auch zu wissen, sie auch lesen zu können und daraus Entscheidungen zu treffen und dann danach zu handeln. Also das ist ein Feld, total ausbaufähig. Und ich möchte an der Stelle aber auch sagen, was mir ganz wichtig ist, dass Zahlen nicht die Qualität von etwas messen können und auch nicht die Wirkung von Angeboten. Also dass man da vielleicht auch nochmal ganz genau hinguckt und differenziert und jetzt nicht sagt, ach so, wir haben jetzt das Ganze 10.000 Euro gekostet und wir haben 100 Besucher gehabt. Das ist ja viel zu wenig, das kostet uns ja pro Besucher so und so und so und so. Das ist zu viel oder das stimmt nicht. Also so ganz so platt ist es halt auch nicht an jeder Stelle. Ne? Das ist aber, wem erzähle ich es? Einem Professor einer Hochschule. kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen als ich.
Aber also absolut finde ich sehr, also sagen vielleicht zwei Sachen, die ich dazu direkt sage. Und dann habe ich noch eine Abschlussfrage an dich. Aber das würde ich absolut unterstreichen, auch wenn ich sage evidenzbasiert, dann darf das tatsächlich, genau wie du sagst, nicht so ein naives Verständnis von jetzt haben wir es schwarz auf weiß und jetzt ist ganz klar, was daraus folgt, sondern man muss verstehen, wie Zahlen zustande kommen und man muss sie dann, wie du sagst, Datenkompetenz lesen und auch interpretieren können und auch kritisch hinterfragen. Ich glaube, das ist ein Aspekt, der natürlich total zentral ist. Das ist aber kein Problem von Daten. Es ist immer noch besser, sie zu haben, als sie nicht zu haben. Nur sie nehmen uns das Denken nicht ab und sie nehmen uns auch die Argumentation nicht ab. Und es gibt einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Ich versuche das bei Studierenden immer wieder in meine Erinnerung zu rufen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es heißt Goodhart's Law. Also so wie Murphy's Law ist es eines quasi von den vermeintlichen Gesetzen. Das ist im 20. Jahrhundert von einem Soziologen formuliert worden, der gesagt hat, wann immer ein Indikator zu einem Ziel wird, ist er kein Indikator mehr. Und das ist ein, glaube ich, sehr kluger Satz, den man im Hochschulkontext oder auch im Schulkontext an Noten deutlich machen kann. Noten sollen Indikator für Lernen sein. Aber in dem Moment, wo man sagt, das Ziel ist ein sehr gut, hat man natürlich Möglichkeiten, seine Note zu optimieren, indem man einfach so lernt, dass man dem sehr gut nahe kommt. Aber dann misst man nicht mehr, ob man gut gelernt hat. Man misst nur noch, ob man gut in der Lage ist, zu antizipieren, zum Beispiel, was in der Klausur drankommt. Und ich glaube, auch da müssen wir uns immer wieder deutlich machen, ganz viel, was ihr ja auch messt, sind ja auch Indikatoren. Und das Beispiel, was du gesagt hast zum Start, ja mit der Auslastung. Ne? Die Auslastung soll ja eigentlich ein Indikator für etwas sein, für Nachfrage, für ZuschauerInnenbindung. Und wenn ich aber weiß, Auslastung ist das Ziel, an dem ich gemessen werde, na, dann kann ich die Auslastung natürlich optimieren, aber ich lerne nicht mehr das, wofür sie steht. Ich lerne nur noch, ob ich handwerklich in der Lage bin, die Auslastung zu optimieren. Das heißt also, dieser Gedanke von Datenkompetenz ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das führt mich zu meiner Abschlussfrage, weil ich tatsächlich auch ganz wichtig finde, und da ist vielleicht auch das künstlerische Feld und damit auch das kulturelle Feld eines, wo immer, glaube ich, ist wichtig, ist gleichermaßen dieses, sag mal, rationale, vernunftorientierte Ideal europäischer Form von auf Datenbasis versuchen, eine abgewogene, auch in Aushandlungsprozessen multiperspektivisch nachvollziehbare Entscheidung zu treffen, hat seinen Ort und ist, glaube ich, wichtig, gefördert zu werden. Und es ist, glaube ich, auch ein Raum, aber wo auch das Subjektive und vielleicht auch das Kontraintuitive ja auch seine Berechtigung haben darf. Und das wird auch was in Stiftungen manchmal auch leichter auch legitimiert werden kann als in anderen Kontexten. Und deswegen komme ich zum Schluss, nachdem wir sehr viel über Evidenzbasierung auch gesprochen haben, zu einer Frage, die habe ich von Steven Walter geklaut. Der hat sie mir mal erzählt. Ich weiß, dass du ihn ja auch gut also kennst.
Muss ich ihn jetzt hauen.
Und ihn auch schätzt. Und er hat gesagt, eine Frage, die ihm ganz früh gestellt worden ist in seinem Leben und die ihm ganz viel geholfen hat, so im Rausfinden, was ihm wichtig ist in seiner Auseinandersetzung mit Kultur, war die Frage, wovon bist du überzeugt, was andere Leute für verrückt halten? Finde ich eine ganz wunderbare Frage und die würde ich dir gerne stellen, nachdem wir über diese so viel über Forschung gesprochen haben und über Studienergebnisse. Was ist etwas, wovon du überzeugt bist, vielleicht auch entgegen dem, was manche Studie sagt, was andere für verrückt halten, wovon du trotzdem sozusagen nicht lassen magst?
Es ist nicht vorbereitet, das möchte ich jetzt gleich mal.
Absolut, das ist Sinn der Frage.
Genau. Ich bin total davon überzeugt und ich weiß es auf eine Art, es ist ein emotionales Wissen, dass Kunst etwas ist, und jetzt muss ich aufpassen, dass es nicht so ins Kalenderspruchhafte abgleitet, aber dass Kunst und Kultur etwas ist, was direkt die Seele eines Menschen berührt. Ich glaube, dass wir Menschen eine Seele haben. Das halten schon mal viele für verrückt, glaube ich. Also die so denken, wir sind eine physische Entität und wenn es vorbei ist, ist es vorbei. Das glaube ich nicht. Und ich denke, dass das den Weg zum Himmel aufschließt. Also das klingt jetzt zu poetisch vielleicht, aber ich kann mit diesen Begriffen Seele und Himmel sehr viel anfangen. Und vielleicht, wer damit nicht so viel anfangen kann, aus irgendwelchen anderen kulturellen Kontexten vielleicht kommt, dass es eine Dimension gibt von uns Menschen, die eben nicht durch Zahlen berührt wird, die nicht durch Ratio berührt wird, aber die da ist. Also so ein bisschen wie die Luft, die man nicht sehen kann und atmet, und vielleicht Liebe, die man auch nicht anfassen kann, aber spürt, wenn sie da ist. Und das ist ein ganz großer Motor. Ich glaube, dass es fast ein himmlisches Geschenk ist, was wir auf der Erde haben, und deswegen werde ich nicht müde, dafür zu kämpfen, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass es eine dass es eine Welt gibt oder ein gutes Zusammenleben, wenn diese Dimension fehlt. Und ich glaube, das halten. Ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen für verrückt halten oder vielleicht ein bisschen versponnen oder naiv. Aber ich weiß, dass es stimmt und deswegen halte ich dran fest.
Liebe Doro, vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir, Martin.
Das war die 106. Folge unseres Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten der Transformation. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de. Nach einer kleinen Pause folgt dann hier unter anderem mein traditionelles Sommergespräch mit Carsten Broster, in dem wir auf die erste Hälfte von 2025 zurückblicken, das kulturpolitisch schon jetzt ein ereignisreiches und nicht nur erfreuliches Jahr war. Aber natürlich blicken wir auch auf die zweite Jahreshälfte und das hoffentlich im Modus von zumindest etwas Zuversicht. Außerdem werde ich Hannes Tronsberg zu Gast haben, Gründer des Startups Future Demand, das mit AI-Unterstützung Kulturinstitutionen in Europa und den USA in Marketingfragen berät. Ich freue mich auf das, was kommt. Bis bald. Passen Sie gut auf sich auf.